Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.
Christopher Rudek ist Torhüter aus Leidenschaft. Im Moment leidet er aber ziemlich. Das einzige Tor, das er gerade hütet, ist nämlich das eigene Gartentor. Denn der BHC, zumindest der Großteil des Teams, ist in Corona-Quarantäne zum zweiten Mal schon innerhalb weniger Wochen. Wie geht's den Löwen dabei und wie geht das überhaupt? Ein Handballprofi im Homeoffice. So viel können wir verraten. Christopher langweilt sich nicht. Er arbeitet an seiner Bachelor-Karriere. Also nicht der mit den Rosen, sondern der Abschluss mit einem spannenden Thema der Bachelorarbeit. Und er hat ein neues, sehr entspannendes Hobby gefunden, von dem er uns gleich erzählt. Viel Zeit zum Entspannen bleibt mit Blick auf die Handball-Bundesliga aber nicht. Wenn die Quarantäne nächste Woche Dienstag planmäßig enden, bleibt den Löwen gerade mal ein Tag, um sich aufs nächste Spiel beim TuS-M Essen vorzubereiten. Wie das gelingen kann, was Christopher Rudek überhaupt vom weiteren Saisonverlauf erwartet und was eigentlich aus seinen Hochzeitsplänen jetzt wird, darüber haben wir heute Nachmittag mit ihm gesprochen. Ganz Corona- und Quarantäne-konform im Zoom-Videotalk. Es ist Mittwoch, der 28. April 2021. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und damit rein in diese Löwenzeit. Spezial. Aufnahme läuft und es hat Zoom gemacht, der BRC-Podcast. Diesmal, ja, völlig virtuell aus Gründen, aber wir freuen uns, dass wir mal wieder da sind. Thomas Rademacher in der Sportredaktion, nicht nur aus, sondern in der Sportredaktion des Solinger Tageblatts diesmal. Grüß dich, Tom.
Hi, hallo.
Und vor der schicken Backsteinmauer sehen wir ihn. Unsere Hörer, unsere Podcast-Hörer sehen ihn jetzt nicht, aber hören ihn zumindest endlich mal wieder. Wir begrüßen Christopher Rudek in diesem Podcast. Moin.
Moin.
Wichtigste, erste, zentralste, journalistisch-investigativste Frage vorweg. Wie geht's dir, Christopher?
Gut, soweit. Gestern auch nochmal negativ getestet worden. Von daher alles wunderbar.
Den Umständen entsprechend, wie man in diesen Tagen so schön sozusagen pflegt. Ne?
Genau, also körperlicher Zustand ist ungewiss, wie es in der Halle aussieht nach sehr wenig Trainingseinheiten und Spielen jetzt. Aber sonst geht es mir soweit gut.
Wir sind ein bisschen enttäuscht. Tom und ich haben gerade im kurzen Vorgespräch schon erfahren, Christopher ist alleine zu Hause. Wir hatten auf Gastauftritte deiner Frau Nele oder deines Sohns Matti gehofft, aber die sind nicht da.
Nee, genau. Die sind am Spielplatz, damit hier ein bisschen Ruhe ist. Nicht, dass hier der Zuhörer gestört wird. Das wollen wir ja nicht.
Das wäre für uns okay gewesen.
Wäre doch mal was anderes gewesen.
Ja.
Aber das heißt, du bist nicht irgendwo im Keller, man hat dich jetzt noch nicht komplett ausquartiert zu Hause.
Nee, genau. Ich bin zu Hause. Nele und Matti dürfen ja auch raus, da ich nicht positiv bin und die dadurch nicht in Quarantäne müssen. Von daher kann Nele einkaufen, kann mit Matti auf den Spielplatz gehen. Ja, und für mich ist halt mit der Gartenpforte Ende. Das ist ein bisschen nervig, aber gut, bei dem Wetter jetzt gerade ist es nicht so schlecht, weil wir draußen sitzen können. Könnte schlechter laufen.
Natürlich würdest du sonst gerne den braven Ehemann spielen, einkaufen gehen, alle Erledigungen machen für deine Frau, aber das Gesundheitsamt lässt es nicht zu, da kann man nichts machen. Ne?
Ja, gut, das ist schon verrückt, wenn wir zum Corona-Test mal fahren und man das Grundstück mal wieder verlässt. Also ich habe jetzt in den letzten 5 Wochen mit der Ausnahme von der Flensburg-Reise, ich glaube, 5 Mal das Grundstück hier verlassen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber durch den Garten ein bisschen erträglicher. Ich glaube, für die Jungs, die eine Wohnung ohne Balkon, ohne Garten haben, ist es dann nochmal härter.
Das glaube ich.
Aber bist du denn jetzt eigentlich angehalten, dich auch von der Familie fernzuhalten, auch wenn du eben nicht positiv bist? Oder ist das keine offizielle Anordnung in der Richtung?
Ja, es ist eine Empfehlung, sag ich mal so. Aber du wirst tatsächlich auch wissen, mit dem Kind ist das relativ schwierig, die räumliche Trennung durchzuhalten. Da tue ich mir schwer, mit Nele, mit Matti allein zu lassen. Und ich verstecke mich im Schlafzimmer. Von daher haben wir uns nicht räumlich isoliert, was bedeuten würde, dass, sollte ich noch positiv werden, dass Nele auch in Quarantäne muss. Aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, da der Kontakt zum Infizierten jetzt ja schon, ich glaube, 10 Tage her ist.
Ja, ihr hattet in der ersten Quarantäne ja mehr Pech, vielleicht eben in Erlangen angesteckt. Die hatten ja dann, glaube ich, da ist dann durchgesickert, das waren irgendwie 11 Fälle oder sowas. Bei euch waren es dann letztendlich 5. Jetzt habt ihr ein bisschen mehr Glück, in Anführungszeichen. Es ist wirklich nur bei dem einen positiven Fall geblieben im Funktionsteam der Mannschaft, ne?
Ja, genau. Also in Erlangen hatten wir, denke ich, großes Glück, dass unser Trainer uns Montag auch mal freigegeben hat nach dem Spiel. Dadurch haben wir uns Montag nicht gesehen und dann erst Dienstag die positiven Testergebnisse gekriegt. Weil ich denke, wenn wir Montag trainiert hätten, dann hätte es ganz anders ausgesehen, dass wir deutlich mehr Infizierte gehabt hätten. Und jetzt in der zweiten Quarantäne ist es tatsächlich nur ein positiver Fall, der zum Glück niemand anderen angesteckt hat. Ja, so dass es zumindest allen gut geht.
Ich meine, du bist ja kein Virologe oder so, aber klar, jetzt vorher seid ihr ja wunderbar durchgekommen aus BRC-Sicht. Es gab andere Fälle in der Bundesliga, auch Mannschaften, die mehrmals in Quarantäne waren. Melsungen hat es ja, glaube ich, in der Hinrunde vielleicht sogar dreimal erwischt, aber mindestens zweimal erwischt. Und da ist auch ganz viel ausgefallen von denen. Jetzt seid ihr zweimal so dicht hintereinander dran. Wie denkt ihr denn darüber? Also habt ihr jetzt das Gefühl, okay, es passiert jetzt leichter als vorher, vielleicht durch diese Mutation oder Ähnliches?
Ja, also ich glaube schon, wenn man das Geschehen in Erlangen sieht, dass die Mutation deutlich ansteckender ist, weil da das ganze Team ja fast infiziert war. So, und wenn wir, wie gesagt, Montag trainiert hätten, glaube ich, dass bei uns das auch fast alle getroffen hätte, weil die Variante halt tatsächlich sehr gut wirkt anscheinend. Ja, und jetzt der zweite Fall ist halt durch die Busreise, müssen wir halt alle in Quarantäne, weil man ja die Kontakte nicht nachverfolgen kann, auch wie die Lüftung im Bus dann funktioniert. Selbst wenn man oben und unten getrennt sitzt, Funktionsteam und Mannschaft, weiß man halt nicht, wie die Viren nach oben dann strömen. Und von daher mussten wir alle in Quarantäne. Aber ja, ich glaube, das ist dann einfach Pech gewesen. Also wenn es ein Heimspiel gewesen wäre, denke ich, wären wir nicht alle in Quarantäne, da wir einzeln angereist wären und der Abstand gewahrt worden wäre.
Jetzt ist es ja so, dass ihr oder beziehungsweise der Verein eben ja schärfere Maßnahmen beschlossen hat. So wie ich das gehört habe, ist dann der Co-Trainer Markus Pütz nicht mehr auf der Bank beim Spiel, vielleicht auch sonst nicht mehr beim Team, Sigi Knappig, Betreuer, nicht mehr dabei. Also man reduziert das Team ums Team. Weitere Maßnahmen, glaube ich, in der Halle, also zum Beispiel die Presse wird noch weiter nach außen verlagert und
ja, wir reisen mit Privat-PKWs, glaube ich, auch nach Erfurt.
Das war der Punkt.
Das ist der wichtigste in dem Zusammenhang, weil die Busfahrt halt wirklich, ja, da wenig Argumente bleiben gegenüber dem Gesundheitsamt, dass nicht alle in Quarantäne müssen, weil, wie gesagt, der Verlauf der Viren ja dann nicht nachverfolgt werden kann.
Aber das ist schon ein Schritt, den du auch nachvollziehen kannst, dass ihr naja, sag ich mal, da einfach eine größere Sorge habt als vielleicht andere Mannschaften derzeit, diese dritte Quarantäne in die zu kommen oder sowas, also dass man die unbedingt vermeiden will mit aller Macht sozusagen.
Ja, auf jeden Fall wollen wir die vermeiden, weil ja, Stand jetzt, dass noch realistisch ist, alle Spiele durchzubekommen, aber ich glaube, eine Quarantäne im Mai oder im Juni wird dann irgendwann unrealistisch, dass man tatsächlich alle Spiele durchführen kann, weil da einfach die Zeit dann nicht bleibt bis zum 30.06. Von daher müssen wir das vermeiden. Und alle Maßnahmen, die da helfen kann, finde ich, sollte man auch ergreifen.
Die Fußball-Bundesliga macht das ja ganz abenteuerlich. Die schicken, glaube ich, vor den letzten 3-4 Spieltagen die gesamten Teams komplett in Isolation. Also die werden dann von ihren Familien isoliert, gehen in Hotels oder Ähnliches. Ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, was da alles gemacht wird. Aber da geht es ja dann darum, dass man im Spielplan bleibt, dass eben genau das nicht passiert, was du da gesagt hast. Ist das eine Option im Handball? Wahrscheinlich nicht, oder? Ist ja auch mit immensen Kosten verbunden.
Ja, ich denke, dass das der springende Punkt ist, dass das finanziell schwierig wird, umzusetzen. Und von daher fragst du auch den Falschen, weil ich sowas nicht entscheiden werde oder kann. Aber wenn das angeordnet wird, dann werden wir das machen. Also warum nicht?
Also da würdest du auch auf die Zähne beißen, okay, 3 Wochen von der Familie weg. Ist halt, wie es ist. Als Profi muss man es dann halt ertragen.
Ja gut, am Ende ist es unser Job. Also von daher werden wir das machen, wenn das kommen sollte, aber ich halte das für relativ unrealistisch.
Ja, aus genannten Gründen denke ich auch. Jetzt Privat-PKW nach Essen, das ist ja noch ja machbar, ne? Also es soll ja nicht mit einem Positionskollegen gefahren sein, maximal gefahren werden, maximal 2er-Besetzung. Weißt du schon, mit wem du fährst oder fährst du komplett alleine?
Ja gut, der David Schmidt, mein Nachbar, ist, wäre das naheliegend, dass wir zusammenfahren, haben wir jetzt aber noch nicht drüber gesprochen. Ja, finde ich jetzt auch überhaupt kein Drama. Also ich habe ein Jahr in Dänemark gespielt, da sind wir fast zu jedem Auswärtsspiel mit dem Privat-PKW angereist, weil die Wege da so kurz sind. Von daher, finde ich das in dem Zusammenhang überhaupt kein Problem. Wie man das nach Leipzig und Barling löst, wird dann, denke ich, nochmal eine andere Sache sein.
Naja, das ist ja doch nicht wirklich realistisch, dass ihr da selber hinfahrt und dann aus dem Auto rauskommt und dann, also ich meine, man will ja auch irgendwie frisch ankommen. Bei einer 40-minütigen Fahrt nach Essen ist es ja was anderes als Barling, da fährt man 5,5 Stunden.
Ja, genau. Also deswegen sage ich ja, ich bin gespannt, ob da Maßnahmen ergriffen werden. Keine Ahnung. Auch nicht mein Fachgebiet. Also irgendwie werden wir nach Leipzig und Barling kommen und dann da Handball spielen. Und alles andere interessiert mich dann weniger.
Ist das denn... Also mich würde ja persönlich auch eine Quarantäne extrem nerven, wenn ich in ihr stecken würde. Wie ist es denn als Profi, wenn man dann ja auch komplett Berufsverbot hat? Also man kann ja kein Homeoffice machen. Verliert man auch irgendwie ja vielleicht den Fokus so ein bisschen für den Handball? Man ist ja dann vielleicht mental ja bei anderen Dingen auch. Also wie hält man denn überhaupt so die Gedanken dann bei dem Sport?
Ja, schon schwieriger, wobei das nächste Spiel jetzt ja auch noch eine Woche weg ist. Der Trainer hat schon die Videos von Essen geschnitten und hochgestellt, aber ich glaube, der Prozentsatz derjenigen, die das schon geguckt haben, ist relativ gering. Also da beschäftigen wir uns dann am Sonntag oder Montag mit, wie es halt normal ist, so 2, 3 Tage vom Spiel, und ab da wird der Fokus Richtung Essen auch kommen. Aber jetzt gerade hast du schon recht, dass ja, dadurch, dass man nicht täglich in der Halle steht und Handball spielt, dass man ja da weniger Fokus drauf hat. Und gerade diese sportartspezifische Belastung ist halt relativ schwierig. Also ich kann mich hier fit halten, kann hier im athletischen Bereich arbeiten, aber die Bewegungen, die für Torhüter zum Beispiel besonders sind, die kann ich halt eher schlechter durchführen, und dadurch fühlt man sich dann auch immer recht eingerostet, wenn es dann wieder in die Halle geht.
Das wäre aber in der Tat mal eine interessierte Nachfrage. Gibt es das Home Gym Rudek inzwischen? Ist es gewachsen jetzt die letzten Wochen, oder was kannst du überhaupt so zu Hause tun?
Ah, wir haben eigentlich einen ganz umfangreichen Trainingsplan bekommen, haben 3 Kurzhanteln aus dem Trainingszentrum jeder bekommen, und damit kann man eine Vielzahl von Kraftübungen machen. Problematischer wird es dann halt bei so Ausdauergeschichten. Also ich habe jetzt hier Kniehebelauf im Wohnzimmer gemacht und so, aber irgendwann ist der Spaß da dann auch überschaubar dabei. Und sonst habe ich Yoga für mich entdeckt. Also das bei YouTube, Mehdi Morrison, wer möchte, kann da gerne mal ein paar Videos machen. Also das macht mir großen Spaß und hilft in der Beweglichkeit, in der Stabilität, was ja für meine Position jetzt nicht ganz so unwichtig ist.
Spannend, ja, in der Tat. Dann freuen wir uns demnächst mal. Vielleicht sollten wir doch Videos machen, Tom. Dann sehen wir den Morgengruß und Co. mit Christopher Rudek. Ja, mehr zu Hause zu sein hat aber ja auch, gerade wenn man sich häuslich neu eingerichtet hat, ja durchaus auch Vorteile. Bist du jetzt schon durch? Hast du alles schon fertig? Oder kannst du die Zeit zu Hause auch nutzen?
Ja, ich bin der Einzige, der sich nicht langweilt, glaube ich, weil ich gerade auch meine Bachelorarbeit schreibe. Von daher ist die Quarantäne für mich sogar in dem Sinne ja nicht gut, aber ich glaube, dass die 2,5 Stunden Training, die ich aus dem Haus bin, jetzt wegfallen und ich das zu Hause mich individuell fit halte, habe ich schon viel Zeit und viel Raum, die Bachelorarbeit voranzutreiben.
Was ist denn das Thema der Arbeit?
Passt sogar, also Auswirkungen von Corona auf die Handball-Bundesliga. Und da mache ich eine Umfrage, wie sich das Interesse der Fans an der Handball-Bundesliga verändert hat. Die wird demnächst veröffentlicht. Da würde ich mich auch freuen, wenn da rege Teilnahme herrschen würde, dass ich Daten habe, die ich dann am Ende auswerten kann. Jetzt gerade schreibe ich den theoretischen Teil und dann muss ich demnächst nur noch die Umfrage auswerten, und dann ist die Abgabe 1 Tag nach dem letzten Saisonspiel. Von daher alles recht gut getimt.
Ist ein hochinteressantes Thema, finde ich, weil es ist auch eins, über das ich mir auch schon Gedanken gemacht habe, denn meine gefühlte Wahrnehmung ist, dass das Interesse leider ein bisschen zurückgeht, also nicht nur im Handball, sondern generell im Profisport, weil so ein bisschen eben diese Bindung an die Spieler ja eben fehlt. Dadurch, dass man nicht in die Halle kann, baut sich halt diese Verbindung, die Connection irgendwie nicht richtig auf. Das ist zumindest mein Eindruck. Was ist denn deiner? Ich meine, du wirst ja schon dir ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben.
Ja, genau, das untersuche ich ja. Also ist diese Fanerosion, die da beschrieben wird, durch die fehlende Bindung, wie du gesagt hast. Und ich merke das an mir selber auch. Also Handball interessiert mich nach wie vor. Ich gucke, glaube ich, ja immer noch, wenn Bundesligaspiele sind, immer bei Sky. Aber also bei anderen Sportarten, gestern habe ich kurz bei Real Madrid gegen Chelsea reingeguckt, Champions League Halbfinale, und die spielen da auf dem Trainingsplatz in Madrid ohne Zuschauer, wo ich dann auch dachte, ja gut, also das brauchst du dir dann doch nicht angucken. Und ja, da geht es jetzt halt um die Frage, ob die Fans zurückkommen, wenn alles wieder auf hat, ob da dann so eine richtige Sehnsucht nach Events ist, worauf wir alle hoffen, oder ob ja man sich alternative Beschäftigung gesucht hat und ja dann den Sonntagnachmittag mit der Familie verbringt. Darum geht's im Großen und Ganzen in der Umfrage.
Hast du denn schon erste Ergebnisse?
Nee, also die Umfrage wird jetzt demnächst veröffentlicht. Da stehe ich in Kontakt mit der HBL, dass wir den Link über deren Kanäle oder über Handballworld posten, so dass ich ja eine Vielzahl von Handballinteressierten erreiche und das dann auswerten kann.
Ja, hoffen wir tatsächlich, dass das alles dann wieder im positiven Verlauf wird. Es muss ja auch nicht von 0 auf 100 an einem von einem Tag auf dem anderen sein, aber ich glaube, es ist langfristig dann schon generierbar, wenn es dann keine weiteren Rückschritte pandemischer Art gibt oder sowas, ne? Dass man dann wirklich mal irgendwann auch sagen kann, so, die Leute können auch zurück in die Halle und man kann sich dann auch gedanklich freimachen.
Ja, da hat sich schon viel aufgestaut, ja, glaube ich, bei den Leuten, also dass da so eine Sehnsucht ist. Ist natürlich aus der jetzigen Perspektive schwierig, weil es im Moment halt einfach nicht möglich ist. Also wir waren ja beispielsweise auch in Flensburg und da saßen die Leute in der Außengastronomie und wir dachten noch, was ist denn hier los? Haben uns auch sofort in einen Café gesetzt und einen Kaffee getrunken. Das ist schon witzig zu sehen, was vor 2 Jahren völlig normal war oder vor anderthalb und jetzt einfach also aussieht, als ob man auf einem anderen Planeten wäre.
Wird es denn bei Christopher Rudek der Bachelor bleiben oder planst du noch einen Master hinten drauf zu setzen?
Naja, der ist schon geplant, der Master. da ja einfach auch die Zeit nebenbei da ist und mich das interessiert und ich mich da einfach ja weiter mit beschäftigen möchte. Ja, von daher gibt es da, denke ich, keine Gründe, die dagegen sprechen.
Was machen denn inzwischen die, apropos Flensburg, was machen die privaten Planungen? Wir haben ja zwischenzeitlich auch mit dir gesprochen und gehört, ja, dass ihr dann zumindest standesamtlich die Ehe vollzogen habt sozusagen. Was machen die Partyplanungen? Wo seid ihr gedanklich gelandet mittlerweile?
Ja, wir hatten ja ursprünglich, glaube ich, für den 10.7. dieses Jahr einen Termin. Der ist jetzt aber auch schon wieder verschoben auf den 2.7.2022.
Oh Gott.
Mal schauen, ob wir den dann wirklich wahrnehmen oder ob wir dann nochmal ein Jahr schieben. Also dieses Jahr ist in der Hinsicht auf jeden Fall nichts geplant. Und ja, auch generell liegen die Planungen da auf Eis, weil macht wenig Spaß, sich damit zu beschäftigen, wenn man am Ende doch alles wieder absagen muss. Von daher erstmal ein bisschen Ruhe, was das angeht.
Ist auch eine interessante Frage, die Perspektive für die Gastronomie. Denn so viele runde Geburtstage, Hochzeiten, Taufen und was nicht alles, ja noch nachgefeiert werden müssen. Das muss ja ein Buchungschaos geben. Da bin ich auch mal gespannt, was denn dann tatsächlich stattfindet und was nicht. Was würdest du bei deiner Hochzeit sagen? Die wird auf jeden Fall noch gefeiert, auch wenn es 2027 ist?
Ja, die wird auf jeden Fall gefeiert. Und deswegen haben wir ja schon einen Termin reserviert, weil tatsächlich gerade in diesem Hochzeitsgeschäft da ein unglaublicher Stau ist. Also wenn du einen Fotografen willst, wenn du ein Kleid willst, wenn du eine Torte willst oder halt eine Location, dann ist, glaube ich, für 2022 da ein Riesenrun, weil alle, die 2020 heiraten, da feiern wollen, alle, die 2021 heiraten wollten, da feiern werden, vielleicht. Und von daher muss man da wirklich jetzt früh dran sein. Und uns ja auch innerhalb der Mannschaft, glaube ich, vielleicht Terminstreitigkeiten drohen, da David Schmidt ja auch sich verlobt hat. Und ich glaube, irgendeine Verlobung hatten wir noch, fällt mir aber gerade nicht ein. Von daher mal schauen, wie sich das alles entwickelt.
Ja, David Schmidt ist auf jeden Fall auch schon mal wieder eine Boulevard-News. Da freut sich der Thorsten sehr.
Wie ich hier immer mit meinen investigativen, menschelnden Fragen deklassiert werde zum Boulevard-Journalisten. Unglaublich, unfassbar.
Auch nicht deklassiert.
Rudelfunk. Dann kommen wir in den betriebswirtschaftlichen Teil. Apropos Mannschaft, apropos Finanzen. Ja, was macht denn die Mannschaftskasse aktuell als Kassenwart? Für was wird kassiert? Tut sich da überhaupt gerade was?
Ja, Einnahmen haben wir, Ausgaben haben wir nicht. Also von daher ist der Kassenwart sehr zufrieden, weil es gibt ja keine Anlässe, für die man Geld ausgeben könnte. Ja, und von daher, sobald das irgendwie möglich ist, können wir uns eine schöne Zeit machen. Aber auch die sehe ich diesen Sommer jetzt nicht.
Nee, Mannschaftstour dann zum Abschied von Sebastian Hinze 2022, dann 4 Wochen Mallorca oder sowas.
Das wäre tatsächlich eine absolute Premiere, wenn der Trainer mit Richtung Süden reisen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann. Wobei, vielleicht zum Abschluss macht er das, aber ich glaube nicht, das ist Spekulation, dass er die Reise mit antritt.
Ja, oder ihr fahrt halt und stoßt drauf an oder so.
Also wenn das möglich ist, werden wir auf jeden Fall fahren. Da kann man sich sicher sein.
Das werden die BRC-Festwochen, hör mal. Abschiedstour, Hochzeit Christopher Rudeck und das Abschiedsspiel von Christian Nippes werden wir dann irgendwann vielleicht auch erleben, wenn er nicht doch wieder die ganz große Lust bekommt. Tom hat ihn letztens nach dem Spiel ja gefragt, wie es denn jetzt eigentlich ausschaut, ob er jetzt wieder ein Mannschaftsamt übernehmen muss, seitdem er wieder dabei ist. Da blockte er noch ein bisschen ab oder habt ihr ihn inzwischen für irgendwas doch noch einfangen können?
Gute Frage, ich glaube nicht. Nee, aber wir hatten auch keinen Bedarf, da mit Tobi Schmitz zum Beispiel ein Junger dazu kam, der dann natürlich gerne immer helfen mit angepackt hat und da haben wir den älteren Herrn Christian Nippes selbstverständlich in Ruhe gelassen.
Ja, ich habe auch gesehen, ich weiß gar nicht, ob der Schmitz war oder der Julian Thomas, die haben auch in Kiel und Flensburg bequem die Wasserkästen getragen.
Ja, sehr gut. Das zeichnet die beiden dann doch auch aus, dass sie mit anpacken und so gehört sich das doch auch.
Naja, okay, aber du hast gesagt, viele Einnahmen. Bist du denn zufrieden, sag ich mal, mit der Disziplin der drei Zugänge? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also du kassierst ja fürs zu spät kommen und ähnliches. Wie verhält sich so bei David Schmidt, Tom Bergner und Tom Kare, Nikolaisen? Sind das welche, die dir helfen, dein Amt durchzuführen? Also sprich, Geld in die Kasse spülen?
Eher weniger, wobei da Tom Bergner und Tom Kare Fußball bei Jungen spielen und Jungen inzwischen wirklich jedes Spiel verliert, haben die dadurch relativ hohe Ausgaben. Ja, und sonst sind sie recht diszipliniert. Also da ist Jeffrey Boomhauer im Moment derjenige, der da am meisten unterstützt.
Klassischerweise, oder?
Ja, Jeffrey und Yannick, glaube ich, sind da führend in der Ausgabenrangliste.
Was ist denn bei Jeffrey? Also früher hat er ja immer schlechte Filme mitgebracht, was ja per Definition dann wahrscheinlich was gekostet hat. Was hat er jetzt für Probleme?
Er hat ja Creme und Öl und ihm fällt dann am 5. Tag der Nationalmannschaftswoche auf, dass keine Creme und Öl mehr in der Halle ist und schreibt dann mal jemand, ob er es besorgen könnte. Aber da sind natürlich schon 5 Tage Amt vergessen in den Büchern. Und solche Geschichten unterlaufen dem Jeffrey leider häufiger.
Ein hartes Regiment, definitiv. Ja, vielleicht nochmal auf dich selber, auf den eigenen Job zurückgenommen, so ein bisschen auf diese, wenn auch sehr spezielle Saison. Wie hat sich in deiner Wahrnehmung euer Miteinander im Torhüter-Dasein mit Thomas Schmirkwa und dir in dieser Saison weiterentwickelt? Wie würdest du es definieren?
Ja, ich finde, dass wir uns jetzt deutlich besser ergänzen als letztes Jahr. Also, dass wir miteinander haben wir immer uns gut verstanden, aber ich finde jetzt, dass die Rollen relativ egal sind, wer spielt oder wer nicht spielt, sondern wir ja entweder von Anfang an eine solide Leistung bekommen oder dann durch den Wechsel häufig auch so einen Schwung ins Spiel bekommen, der dann nochmal der Mannschaft hilft. Und von daher glaube ich, dass die Torhüterleistung dieses Jahr recht stabil ist, stabiler als die letztes Jahr war. Und ja, da beide für verantwortlich sind, von daher bin ich sehr, sehr glücklich über das Gespann mit Thomas und ich hoffe, dass wir ja da weiter dran anknüpfen können.
Ihr habt beide knapp 30% Quote. Das ist also gerade für dich ja auch eine erfreulich stabile Leistung. Ne? Ich glaube, letzte Saison warst du nicht ganz so zufrieden mit dir.
Ja, genau. Wie ich gerade gesagt habe, dass wir dieses Jahr einfach eine stabilere Torwartleistung kriegen. Teilweise mit wirklich vielen Paraden, aber was für den mannschaftlichen Erfolg ja wichtiger ist, dass du immer um die 10 Paraden kommst. Und das schaffen wir zu einer hohen Prozentzahl der Spiele. Von daher ist das, denke ich, das, was das Gespann dieses Jahr auszeichnet.
Es war ja so, dass nach eurer Aufstiegssaison hast du ja dann auch überragenden Start in die Bundesliga hingelegt und das in die Nationalmannschaft geschafft. Ist das jetzt momentan eigentlich noch ein Thema für dich, dass du darüber nachdenkst, ja, das will ich nochmal schaffen oder ähnliches? Oder ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt und ja, du harrst der Dinge, die da kommen sozusagen?
Ja, ist ja also eine Sache, die man nicht direkt beeinflussen kann, weil ich finde, viele deutsche Torhüter jetzt eine gute Saison spielen. Ich finde, Malte Semisch macht das sehr, sehr gut in Minden. Joel Bierle in Leipzig spielt eine gute Rolle. Klimke macht es gut in Wetzlar. Und Jogi Bitter und Silvio Heinefelder sind nicht mehr die Jüngsten und werden vielleicht nach Olympia, weiß ich nicht, ob es da denn einen Wechsel gibt. Und dann ist ja schon ein Thema, was interessant ist, aber das geht ja nur über die Leistung im Verein. Von daher brauche ich mir darüber keinen Kopf machen, sondern muss halt gucken, dass ich beim BHC meine Leistung bringe. Und alles andere liegt ja dann nicht in meiner Hand.
Sehr bitter ist natürlich auch, wenn du für die Nationalmannschaft nominiert wirst und da nicht fahren kannst, weil du in Quarantäne bist. Ne? Siehe Lukas Stützke, das tut einem dann schon leid, oder?
Ja, natürlich tut einem das leid, weil man weiß nicht, wie oft man dabei ist und die Chance bekommt. Und ich finde auch, dass man sich das verdient hat. Und jetzt ist es anders gekommen. Und ich hoffe, dass er an seine Leistung anknüpft und dann nochmal die Gelegenheit bekommt, da dabei zu sein.
In Bezug auf Tokio, die Olympischen Spiele, ist ja auch das Impfthema aufgekommen, dass man ja oder viele Länder möchten ja ihre Profis bzw. ihre Sportler dann geimpft entsenden. Oder ich glaube, es ist sogar eine Anregung des Olympischen Sportbundes, dass es dann eben so gemacht wird. Wie siehst du das? Würdest du dich sofort impfen lassen, wenn du die Gelegenheit hättest und damit dann ja auch ja mehr Freiheiten im Sport haben würdest?
Ja, ich weiß sogar, dass angestrebt wird vom DOSB. Also es gab da eine Umfrage unter allen, die im erweiterten Olympiakader sind, wo ich auch zugehöre, die ich mitgemacht habe und da auch meine Bereitschaft signalisiert habe, mich impfen zu lassen. Und ich glaube sogar, dass das jetzt auf die Beine gestellt wird und da relativ zügig alle, die in Frage kommen, nach Tokio zu fahren, dass die geimpft werden. Von daher, also würde ich machen, ja.
Und der nächste Schritt wäre ja dann auch die Profis in der Handball-Bundesliga allgemein zu impfen. Also dass das jetzt nicht in den nächsten 2-3 Wochen klappt, okay, aber vor der nächsten Saison ist ja kein komplett unrealistisches Ziel.
Ja, aber das ist ja also nicht auf die Profis der Handball-Bundesliga bezogen, sondern ich denke, dass das Ziel ist, ja, wie von der Politik gesagt wurde, dass bis September jeder ein Impfangebot erhalten haben sollte. Und das würde ja bedeuten, dass alle Handball-Bundesliga-Spieler, wenn sie es denn möchten, geimpft sind bis dahin. Und das glaube ich, dass das passieren kann. Und ich würde mich auf jeden Fall impfen lassen. Das ist jetzt die Frage, ob das jeder Spieler in der Bundesliga machen möchte, das ist dann eine individuelle Entscheidung. Aber ja, da müssen wir schauen, wie das dann aussieht.
Ist denn diese ganze Testerei, da ist ja dann die Hoffnung dass das dann nächste Saison eben nicht mehr so eine Präsenz einnimmt, eben genau aufgrund der Impfgeschichte ja auch. Ist das was, woran du dich schon komplett gewöhnt hast, oder nervt das immer noch mindestens einmal die Woche? Ich glaube, jetzt das neue verschärfte Hygienekonzept seitens der HBL sieht ja auch 2 Testungen die Woche vor. Ist es was, was auch einfach ja störend ist im normalen Alltag eines Profis?
Ja, das ist völlig egal inzwischen. Also die ersten 2, 3 Tests sind unangenehm. Aber also inzwischen ist das so routiniert, dass man das, ich sag mal, so über sich ergehen lässt. Aber was, glaube ich, für die Vereine entscheidend ist, dass es ein relativ hoher Kostenfaktor ist, weil das nicht so günstig ist, immer 20 Corona-Tests oder noch mehr 2-mal die Woche auswerten zu lassen. Von daher ist das schon eine wirtschaftliche Belastung für die Vereine.
Ja, wird, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Forschungsprojekt, der Sommer, mal so zu gucken, wie EM und Fußball-EM und Olympia, wie das so läuft, wie das so ankommt bei den Sportfans, Tom. Können wir jetzt eine Arbeit drüber schreiben wahrscheinlich.
Ja, ich kann mir eine EM tatsächlich kaum vorstellen ohne Publikum, aber das hätte ich mir früher bei der Bundesliga Fußball auch nicht vorstellen können. Wobei ich ja auch sagen muss, kleiner Exkurs, ich finde, dass im Handball von Zugucken im Fernsehen weniger störend ohne Fans als im Fußball in so einem leeren Stadion. Also da finde ich den Effekt einfach noch viel, viel härter. Es macht einfach beim Fußball viel mehr noch den Eindruck von so einem Trainingsspiel im Vergleich zum Handball. Wobei natürlich klar ist, dass es den Handballvereinen ja viel mehr wehtut, keine Zuschauer dabei zu haben als den Fußballverein.
Gut, ja, aber da musst du ja auch sagen, dass immer 50 Aufbauhelfer pro Spiel in der Halle sind und für Akustik sorgen. Also das ist wirklich was uns Spielern auch enorm hilft, dass du zumindest eine Resonanz hast auf das, was auf dem Spielfeld passiert. Und in Erlangen sind es dann ja ein paar mehr als 50 Zuschauer, wie Bennett Wiegert recht amüsant jetzt auch im letzten Interview gesagt hat. Ist uns damals auch aufgefallen, dass da erstaunlich viele Leute benötigt werden, um den Hallenboden herzurichten.
Ja, das war relativ viel. Ich hätte auch gesagt, es sind über 100 gewesen.
Absolut. Und erstaunlicherweise auch im Anzug und mit Krawatte. Also die haben ein sehr interessantes Outfit gewählt, um den Hallenboden aufzubauen. Keine Ahnung, was da für ein System gefahren wird.
Ja, okay, lass uns doch ruhig noch ein bisschen weiter lästern. Also ich fand ganz interessant, dass Bennett Wiegert da in dem Interview, also er hat das ja gesagt und das so verkauft als, ja, findet er toll, mal wieder vor Publikum zu spielen. Und auf Nachfrage, ich glaube Markus Götz war es, der für Sky da war, hat dann ja gesagt, ja, wieso, das sind doch die Aufbauhelfer. Und dann, er hat gesagt, ja, ne, ich finde das im Ernst ja ganz toll, wenn man da wieder vor Zuschauern spielt. Ich meine, wenn man das doch so ins Spiel bringt, du sagst ja, das wäre amüsant gewesen, aber muss man dann nicht ein bisschen mehr, ja, klare Kante zeigen und sagen, ja gut, das geht ja so nicht?
Ja, aber ich glaube schon, dass man das als Sportler genießt. Also das hat in Erlangen dann auch Bock gemacht, Handball zu spielen, einfach weil da auch mal eine andere Akustik war. Und von daher glaube ich schon, dass er es so gemeint hatte, auch wenn das dann sicherlich für Magdeburg nicht unbedingt geholfen hat, das Spiel nochmal zu drehen.
Also du meinst echt, dass der das nicht gesagt hat, um zu provozieren, sondern weil er einfach mal erwähnen wollte, wie schön es ist, wieder vor Zuschauern zu spielen.
Ich denke auch, dass er ein bisschen provozieren wollte. Ich glaube, ja, wie ich gerade auch gesagt habe, dass das sehr interessant ist, dass das in Erlangen möglich ist und irgendwo anders. Keine Ahnung, warum.
Naja, es ist ja jetzt häufiger Thema schon. Also ich bin gespannt, wie das beim nächsten Erlanger Heimspiel aussieht.
Ja, ich auch.
Löwenzeit. Schauen wir zunächst mal in die nächste Woche, wenn es dann hoffentlich wieder weitergeht für euch, für den BRC gegen die TuS Essen. Nach dieser erneuten Phase der in Anführungszeichen richtige Gegner, um wieder reinzukommen? Oder wie schätzt du es einen Stand heute?
Ja, ich glaube gerade nicht der richtige Gegner. Also was die in den letzten Spielen zu Hause geleistet haben, ist beeindruckend. Ich finde, die haben wirklich eine hohe Qualität und unter den Voraussetzungen wird es für uns natürlich extrem schwierig, da diese Sportart spezifischen Bewegungen uns fehlen, Timing, aber wir werden die Aufgabe annehmen und ich glaube trotzdem, dass wir eine gute Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ja, aber die Umstände, die erschweren die ganze Geschichte natürlich.
Wann geht es denn das erste Mal wieder komplett in die Halle, also so ein komplettes Mannschaftstraining dann eben, ja, bis auf verletzte Spieler halt?
Also ich bin bis Dienstag in Quarantäne. Dementsprechend gar nicht.
Ihr fahrt dann einfach dahin, ohne ein Abschlusstraining. Mittwochmorgen dann.
Ja, weiß nicht, ob wir Mittwochmorgen in die Halle gehen und uns bewegen. Die Videovorbereitung, die können wir ja wunderbar, so wie wir jetzt hier zusammen sitzen, über Zoom machen. Und dann haben wir ja diese Gruppe, die infiziert war schon mal. Und die musste ja nicht in Quarantäne. Heißt, wir haben zumindest 6, 7 Leute, die im Moment im Trainingsbetrieb sind. Von daher wird sich, glaube ich, die erste Aufstellung relativ aus den Jungs ergeben und alle anderen versuchen dann zu helfen und wieder reinzukommen. Ich denke, dass das der Plan ist. und dann schauen wir, wie weit wir damit kommen.
Aber dass du jetzt, sag ich mal, sagst, okay, das ist jetzt echt ein bisschen arg wenig Vorbereitung, lass das Spiel mal noch verlegen, auf die Idee wird es jetzt nicht kommen.
Ja, wohin verlegen? Also es ist ja einmal terminlich schwierig und wie gesagt, wir haben diesen Kern aus 6, 7 Spielern, plus diejenigen, die sich dann halt irgendwie zu Hause fit gehalten haben und von daher, wir sind nicht mehr in Quarantäne, es gibt, denke ich, keinen Grund, dieses Spiel dahin zu verlegen. Ich glaube, Kiel hatte ja auch eine ähnliche Situation, wo die, ja, ich glaube, eine Einheit hatten die zumindest, bevor sie gegen Magdeburg zu Hause angetreten sind. Also von daher ist das halt einfach so, wie es ist im Moment und das muss man annehmen. Und, ja, wir wollen das Spiel gewinnen und gucken dann, wie es funktioniert.
Jetzt ist es bei Essen so, die kriegen sehr, sehr viel Lob und spielen auch teilweise sehr, sehr gut, aber holen trotzdem keine Punkte. Ist das, am Ende fehlt denn dann so dann der, ja, der letzte, ich weiß auch nicht, wie soll man das denn formulieren? Also woran liegt denn das, dass die wirklich in ganz vielen Spielen lange mithalten, auch ich glaube, gegen Kiel waren sie auch ganz lange dran und wenn die letzten 10 Minuten anders laufen oder letzten 5 Minuten nur, dann sind die nah dran an der Sensation, aber die kriegen es dann irgendwie auf die letzten Meter nicht ins Ziel. Was ist denn, ist das einfach die Unerfahrenheit?
Ja, ich denke schon die Unerfahrenheit, aber gerade Kiel und Flensburg zeichnen das ja aus. Also unser Spiel in Kiel verläuft ja auch ähnlich, wo wir lange dran sind, sogar in der zweiten Halbzeit auf Unentschieden rankommen, aber Kiel dieser eine Lauf zeigt, um das Spiel dann zu gewinnen. Und ja, das zeichnet halt Mannschaften aus, die lange in der Bundesliga spielen, dass die solche Spiele dann gewinnen. Und wir hatten ja letztes Jahr auch eine ähnliche Phase, wo wir häufig gut gespielt haben, aber am Ende dann zu wenig Punkte geholt haben. Und das sind immer so Phasen in der Saison, die man ablegen muss und dann über Erfolgserlebnisse das schafft, da stabiler zu werden, was wir natürlich nicht hoffen, dass Essen das gegen uns gelingt.
Fühlt ihr euch denn jetzt, sag ich mal, extrem durch diese Quarantänen aus der Bahn geworfen? Gerade wenn man guckt, vor der ersten Quarantäne hattet ihr einen unglaublichen Lauf. Also mit Ausnahme dieses Nordhorn-Spiels, wo ihr einen Punkt liegen lasst, waren das ja auch extrem gute Leistungen. Es waren nicht nur gute Ergebnisse, sondern auch wirklich gute Leistungen. Hadert man denn jetzt damit? Gut, man kann sowieso nichts dran ändern, es ist ja sowieso, wie es ist, aber ja, was wäre, wenn? Spielt sich sowas im Kopf ab oder lebt man tatsächlich einfach im Hier und Jetzt und guckt halt, dass man irgendwie wieder zurück zu dieser Form findet?
Ja, also erstmal nervt es natürlich, dass dieser Rhythmus gebrochen wurde, aber es nützt ja nichts zu hadern, also da kann keiner was für. So sind die Regeln und das ist ja auch richtig. Zum Glück haben wir dieses Testkonzept, weil sonst hat sich die Infektion sicher auch weiter verbreitet bei uns in der Mannschaft. Und wir wissen ja nicht, wie es dann verlaufen wäre. Und von daher müssen wir das einfach so annehmen und das Beste draus machen. Und das ist das Ziel. Und bis jetzt ist ja wenig verloren durch die Quarantäne. Also ist jetzt nicht zwingend so, dass man sagt, man hätte in Kiel oder Flensburg gewonnen, wenn wir nicht in Quarantäne gewesen wären. Sondern es sind halt einfach die beiden besten Mannschaften der Liga. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir in den restlichen Spielen die Punkte holen, die wir brauchen, um unsere Ziele zu erreichen.
Was sind eure Ziele?
Ja, nach wie vor jedes Spiel zu gewinnen.
Gut, da bin ich auch gespannt, ob ihr das erreicht.
Ja, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass wir es schaffen, aber wir gehen jedes Spiel so rein. So werden wir auch nächsten Mittwoch gegen Essen reingehen, auch wenn die Umstände nicht optimal sind. Und ja, dann gucken wir, wie weit wir damit kommen.
Ich meine, ich kenne es ja, wenn man irgendwie das Wort Europa reinwirft, da reagieren manche Leute im Verein ja auch gereizt, du ja zum Glück nicht. Ist das nicht, spielt das nicht dann irgendwie schon eine Rolle, wenn man da vor 2 Jahren, wart ihr ganz kurz davor, am letzten Spieltag, hätte, glaube ich, ein Punkt gereicht, gegen Flensburg natürlich, dann hättet ihr europäisch gespielt. Ist das nicht schon noch irgendwie so ein Ding, dass man sich da mal auf die Fahne schreiben will, eben für die gute Arbeit, die man ja die ganze Zeit macht?
Ja, natürlich wäre das geil, in Europa zu spielen. Aber, also auf welcher Grundlage denn dieses Jahr? Also wenn du auf die Tabelle guckst, da, also was sind wir gerade 8er? Aber von, also mit den verschiedenen Anzahlen an Spielen und also wir könnten genauso gut 12. sein, wir könnten auch gerade 6. sein, wenn es gerade läuft. Von daher, ja, schauen wir einfach, was dabei rauskommt. Ich denke, dass der Weg, jedes Spiel gewinnen zu wollen und dann am Ende auf die Tabelle zu gucken, der richtige ist.
Und wenn da dann was Einstelliges steht, wärt ihr aber schon sehr zufrieden, oder? Oder andersrum gesagt, ein 2-stelliger Tabellenplatz wäre schon eher eine Enttäuschung als der 9. oder 8. Platz.
Ja, wobei es halt, wie gesagt, schwierig ist, an der Tabelle festzumachen. Also einmal, weil du dann abhängig bist wie die anderen Punkten. Also du kannst in einer Saison mit 30 Punkten 12. sein, in der anderen Saison mit 30 Punkten 14. Also das ist erstmal abhängig von der Konkurrenz, sondern wir gucken auf unsere eigene Leistung, wollen so viele Spiele wie möglich gewinnen und gucken dann am 27.06. auf die Tabelle, wofür es gereicht hat.
Rechnest du damit, dass am 27.06. alle Mannschaften 38 Spiele haben werden?
Ja, also Stand jetzt glaube ich, dass das noch realistisch ist. Aber wie ich gerade sagte, wenn im Mai oder im Juni dann irgendwo eine Mannschaft in Quarantäne muss, glaube ich, dass das nicht mehr zu schaffen ist. Ich glaube, es gibt jetzt die Option, sogar am 30.06. noch ein Spiel durchzuführen, dass man da zumindest noch einen Spieltag hinten ranschieben kann. Aber der 30. ist ja definitiv der letzte Tag, wo man spielen kann, da die Verträge dann ja auch auslaufen von einigen Spielern. Von daher stand jetzt, glaube ich, das ist möglich zu schaffen. Aber sobald Mannschaften von Quarantäne betroffen werden, wird es dann, denke ich, schwierig.
Und dann ist, da gibt es ja wahrscheinlich auch jetzt keine andere Ausstiegsoption mehr. Dann ist dann die Quotientenregel, wird dann halt angewendet auf dieses Team. Wenn es dann jetzt ein oder zwei Teams sind, die zu wenig hätten, die werden dann halt einfach quasi reingerechnet sozusagen.
Ja, genau. Ich glaube, dafür ist der Quotient da, um unterschiedliche Spielanzahlen auszugleichen, um das vergleichbar zu machen. Natürlich ist es ärgerlich, wenn man jetzt im Restprogramm noch leichtere Gegner hat oder vom Vorteil, wenn man gegen die Top-Teams nicht gespielt hat. Aber ich glaube, da haben sich auch vor der Liga alle Clubs darauf geeinigt, ja, dass dieses Jahr es trotzdem Auf- und Absteiger gibt, da wir nächstes Jahr ja schlecht mit 22 Mannschaften dann spielen können.
Das ist ja schon angenehm für euch. Da geht es natürlich, klar geht es für euch auch um was, wenn es dann vielleicht eine europäische Qualifikation sein könnte oder ähnliches, aber es ist ja nicht existenziell, also ihr werdet ja nicht in einen Abstiegskampf geraten, das ist ausgeschlossen, das kann man schon so sagen. Für die unten ist es natürlich eine wahnsinnig heikle Sache, wenn dann da zwei Punkte entscheidend sind und es ist genau sowas, wie du gerade beschrieben hast, dass man ja, dann Baling kann halt ein Spiel gegen Kiel nicht machen oder sowas und Essen kann aber gegen Coburg nicht spielen oder so eine Konstellation.
Ja, absolut, aber das ist ja also erstmal etwas, was niemanden überraschen kann, nach den Ereignissen der letzten Saison, die abgebrochen wurde. Also von daher haben sich ja alle darauf geeinigt und wir müssen froh sein, dass wir überhaupt spielen dürfen. Und ich denke trotzdem, dass es einigermaßen sportlich fair ist, weil es wie gesagt nicht unvorhersehbar war. Das ist in der letzten Saison anders, weil da konnte das zu Beginn 2019 niemand wissen, aber jetzt ist es einfach so, wie es ist. Und ich hoffe, dass das dann auch so akzeptiert wird. Aber ich weiß da nicht, wie die Einigungen sind unter den Geschäftsführern der Vereine. Aber die werden da sicherlich zu etwas zugestimmt haben vor der Saison oder da Regeln abgemacht haben.
Ich habe auch nur die Info, dass wenn die Hinrunde absolviert ist, dass es dann gewertet wird. Das ist die Information, die ich habe. Und ich gehe davon aus, dass sich alle daran halten.
Ja, ich finde es auch richtig. Also nennen wir die Alternative. Also die Alternative wäre, mit 22 Mannschaften nächstes Jahr zu spielen. Und da kommen wir dann irgendwann doch an die Grenze, ne? Also da muss man jetzt schon irgendwie schauen, dass man zurück zur Normalität findet.
Absolut.
Das ist eine schöne Überleitung. Lass uns doch mal wieder ein bisschen Normalität in diesen Podcast bringen. Und zum Schluss eine Runde tippen, die Herren. TuS Essen gegen den Bergischen HC. Was tippen wir denn, Christopher? Dein Tipp für nächste Woche?
27-24 für uns.
25-22 wäre mein Tipp. Tom, was sagst du?
Das, ihr seid ja alle so im Tempo-Verschleppen-Modus, glaube ich. Also ich sag 30-25 für den BRC.
Auch wenn wir ja gerne von Spiel zu Spiel und von Gegner zu Gegner denken, denken wir in diesem Fall mal nicht von Quarantäne zu Quarantäne, sondern hoffen, dass es die letzte bleibt. Euch hoffen, was steht bei dir heute noch an? Yoga noch oder was hast du heute noch vor?
Na, ich habe eine Gartenbank, die ich gleich noch streichen werde, schön in der Sonne. Die habe ich aufbereitet und ansonsten, wie gesagt, habe ich genug zu tun mit meiner Bachelorarbeit, werde dann noch das Kapitel fertig schreiben und ja, dann später mich aufs Sofa legen und ein bisschen Fernsehen gucken.
Das klingt nach einem guten Plan. Danke, Christopher, alles Gute.
Dankeschön, ciao, tschüss.
Ja. Ciao, danke dir. Ciao.
Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, auf geht's! Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen.